Bonjour, Monsieur. Es ist schon ein paar Jahre her, da verbrachten drei Tübinger Studentinnen ein Auslandssemester im südfranzösischen Aix-en-Provence. Als eine von ihnen Geburtstag hatte, verbanden die anderen beiden ihr die Augen und setzten sie in ein Auto. Ich weiß nicht, wie lange die Damen fuhren, aber das ist doch nicht so wichtig hier. Jedenfalls stiegen die drei irgendwann irgendwo wieder aus. Die beiden Studentinnen, die sehen konnten, führten diejenigen mit den verbundenen Augen ein paar Minuten durch die Gegend. Dann blieben alle drei stehen. Die Augenbinde wurde gelöst. Und in dem Moment, wo sie wieder sehen konnte, war die eine Studentin überwältigt vor Freude. Ein Glucksen, Lachen, ja Aufschreien muss in diesem Moment über den Friedhof des südfranzösischen Städtchens Lomarin geschallt sein. Die drei Studentinnen, Herr Camus, standen vor ihrem Grab. Und ich weiß von einer von den dreien, für sie alle war das ein unvergesslicher Moment. Jetzt, Monsieur, sind Sie es, die ihren Geburtstag feiern. Vor genau 100 Jahren erblickten sie in Mondovie im heutigen Algerien das Licht der Welt. Und weil unsere heutige Zeit und unsere Medien runde Geburtstage lieben, sind sie jetzt mal wieder in aller Munde. Wenn sie wüssten, was das für ein Rauschen im Blätterwald ist, auch und gerade hier in Deutschland. Journalisten, Literaten, Wissenschaftler, alle schreiben und sprechen irgendwo und irgendwas über sie. Es gibt fast nichts, was man dieser Tage nicht über sie lesen könnte. Dabei tun manche so, als schrieben sie in ihrem Namen. Ich schreibe für sie, das ist etwas anderes. Und indem ich das tue, schreibe ich auch irgendwie über mich. Eigentlich will ich das gar nicht, aber es ist nun mal nicht zu ändern. Jeder, der etwas schreibt, erzählt gleichzeitig etwas von sich. Niemals käme ich auf die Idee, lieber Herr Camus, meine Herkunft mit Ihrer zu vergleichen. Sie wuchsen in ärmlichen Verhältnissen in Algier auf. Das war damals, zur Zeit der Kolonialreiche, eine französische Stadt. Ihre Mutter konnte weder lesen noch schreiben. Und Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt. Haben Sie ihn, wenn ich fragen darf, mal vermisst? Oder kann man jemanden, dem man niemals begegnet ist, gar nicht vermissen? Ich wuchs in der Bundesrepublik Deutschland auf, mit einer Mutter und einem Vater und in sorglosen materiellen Verhältnissen. Natürlich konnten meine Eltern lesen und schreiben. Trotzdem würden manche Bildungsforscher aus gutem Hause unsere Familie heute vermutlich als bildungsfern bezeichnen. Gibt es im Französischen eigentlich auch ein Wort mit dieser Bedeutung? Ich finde es jedenfalls ein abscheuliches Adjektiv. Ich wollte damals nach der Grundschule unbedingt aufs Gymnasium und habe dort auch die Unter- und die Mittelstufe, wenn man sich mal meine schulischen Leistungen und den Umgang der Schüler miteinander anschaut, irgendwie überlebt. Doch dann, in der 11. Klasse, habe ich die Faszination des Wissens entdeckt. Ich weiß nicht mehr, wann genau sich da in meinem Kopf etwas veränderte, aber plötzlich lag die Vielfalt der Welt vor mir, ohne dass ich eine Reise unternommen hätte. Die Welt lag vor mir in Büchern und Texten, gedruckt auf Papier, aber so unmittelbar, so real und verführerisch, dass ich beherzt zugriff und bis heute nicht mehr losgelassen habe. Und dass das so war, lag nicht zuletzt an Ihnen, Herr Camus. Wir haben nämlich damals im Französischunterricht Ihre Bücher gelesen. Natürlich nicht alle, denn das wäre ja allein schon vom Umfang Ihres Werkes her unmöglich gewesen. Schließlich haben Sie seit Anfang der 1930er Jahre, als Sie in Algier Philosophie studierten, unheimlich viel geschrieben. Und das in quasi allen gängigen literarischen Formen. Romane, Essays, Dramen, so gut wie nichts haben Sie ausgelassen. Und immer haben Sie dabei Konstellationen, Themen, Fragen aufgeworfen, die die Welt zum Nachdenken über sich selbst gebracht haben. In dem Theaterstück Les Justes, die Gerechten zum Beispiel, streiten sich die Hauptfiguren über die Frage, ob der Zweck alle Mittel heiligt. Genauer, ob man für eine politische Idee kämpfen, ja töten darf. Eben habe ich das Büchlein noch einmal hervorgeholt. So gut wie jede Zeile darin habe ich damals als Schüler unterstrichen. Am dicksten von allen die Frage von Dora an den Terroristen Stepan. Könntest du, Stepan, mit offenen Augen aus nächster Nähe auf ein Kind schießen? Die Protagonisten winden sich, wägen ab. Aber sie, Albert, lassen letztlich keinen Zweifel. Keine Sache, so gut sie auch sein mag, rechtfertigt einen Mord. Vor allem aber, Monsieur, ist mir Ihr Cycle de l'Absurde in Erinnerung geblieben, der Zyklus des Absurden. Seit der Antike, so wage ich zu behaupten, ist nicht mehr so grundsätzlich und radikal über das menschliche Leben nachgedacht worden. Mit einem Federstrich haben Sie die jahrhundertealte Philosophie des Abendlandes vom Kopf wieder auf die Füße gestellt, indem Sie in Le Mythe de Sisyphe, der Mythos von Sisyphus, geschrieben, ja dekretiert haben, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Suizid. Das haben sie Anfang der 40er Jahre formuliert. Sie haben damals als Journalist nicht mehr nur in Algier, sondern auch in Paris, Lyon und Clermont-Ferrand gearbeitet. Der Ausgangspunkt ihres Essays ist folgender. Der mythische Antiheld Sisyphus versucht, einen dicken Gesteinsbrocken einen Berg heraufzurollen. Doch als er kurz vor dem Gipfel ankommt, entgleitet ihm der Stein und rollt wieder herunter. Aber Sisyphus lernt nicht aus seinem Misserfolg. Im Gegenteil, wie besessen versucht er es immer wieder, den Stein auf den Gipfel zu bringen. Und jedes Mal wieder scheitert er. Die Lehre aus dieser Geschichte lautet, das Leben des Menschen ist absurd. So absurd, dass die logische Konsequenz eigentlich der Selbstmord wäre. Aber so wie Sie in die Gerechten dem Mord eine klare Absage erteilt haben, Albert, so kommt auch der Selbstmord für Sie nicht in Frage. Denn, so schreiben Sie weiter, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das haben Sie im Alter von noch nicht einmal 30 Jahren formuliert. Ich habe es im Alter von noch nicht einmal 20 Jahren gelesen. Und es entsprach damals so sehr meinem Denken, dass ich den Zyklus des Absurden, außer dem Mythos von Sisyphus gehören auch noch der Roman Der Fremde und das Drama Caligula dazu, niemals vergessen werde. Das zweite große Thema, dem Sie sich gewidmet haben, war das Thema der Revolte, der Rebellion. Und auch hier haben Sie wieder nicht lebensfern philosophiert, sondern literarisch zugepackt. Nie haben Sie sich als Philosoph gesehen, als Dichter wollten Sie sich verstanden wissen. Wo es ging, haben Sie vermieden zu theoretisieren, haben keine abstrakten Gedankengebäude konstruiert, sondern Ihre Sicht auf die Welt aus der Realität, aus dem Alltag heraus entwickelt. Hier liegt, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass Sie bis heute so populär sind. Der Alltag, mit dem Sie sich auseinanderzusetzen hatten, war der Zweite Weltkrieg, das absurdeste und mörderischste Gemetzel, das die Menschheit bis dahin gesehen hatte. Sie sind eigentlich immer ein überzeugter Pazifist gewesen. Es gibt nichts, was weniger zu entschuldigen ist, als der Krieg und der Appell an die nationalen Ressentiments, haben Sie mal geschrieben. Aber gegen den Narzissmus durfte, ja musste in Ihren Augen der Intellektuelle zur Waffe greifen. Und die Waffe des Intellektuellen war damals und ist bis heute das Wort. Im Untergrund des von den Deutschen besetzten Frankreich haben Sie, in doppeltem Wortsinn federführend, für eines der bedeutendsten Presseorgane des französischen Widerstands gearbeitet. Der Name der Zeitung war Programm. Le Combat, die Schlacht. Jean-Paul Sartre, mit dem Sie sich später überworfen haben, hat einmal anerkennend über Sie gesagt, dass bei Ihnen die Person, das Handeln und das literarische Werk eine unzertrennliche Einheit bildeten. Genau das ist es, was ich an Ihnen bewundere, Albert. Und so bin ich auch heute, viele Jahre nachdem ich die Gerechten gelesen habe, ganz bei Ihnen. Ich schreibe zurzeit eine Doktorarbeit über eine der schlimmsten Pestepidemien der Neuzeit. Und dabei gehe ich im Grunde genauso vor wie Sie damals, als Sie noch während des Zweiten Weltkriegs systematisch in die Geschichte der Seuchen eingetaucht sind. Ihre Ergebnisse haben zunächst auf sich warten lassen. Aber als Ihr Roman Die Pest dann fertig war im Jahre 1947, schlug er ein wie eine Bombe. Diese geniale Studie menschlichen Denkens und Handels in Katastrophenzeiten hat ihren Weltruhm begründet. Nicht zuletzt aufgrund der Pest haben sie 1957 den Literaturnobelpreis verliehen bekommen. Schon 3 Jahre später, am 4. Januar 1960, sind sie dann bei einem Autounfall viel zu früh gestorben. Deshalb konnten wir uns nie persönlich begegnen, Albert. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass Sie mich verstehen, wenn ich Ihnen schreibe, dass eine Dissertation eine ziemliche Sisyphusarbeit ist. Doch auch wenn es manchmal schwierig ist, ich denke nicht daran, das Projekt aufzugeben. Denn von Ihnen habe ich gelernt, auch wenn es absurd ist, das Leben lohnt, gelebt zu werden. Dasselbe müssen übrigens auch die 3 Studentinnen gefühlt haben, damals an ihrem Grab in Lourmarin. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Ihr Thorsten Wusch.